Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Was für eine Woche. Viel zu viel Politik, viel zu viel Wirtschaft. Können wir nicht wieder eine Anime-Manga-Seite werden?
Das wäre doch aber auch irgendwie ein bisschen langweilig. Außerdem, man ahnt gar nicht, wie viel Manga und Anime manchmal mit Politik zusammenhängt. Als es aussieht.
Ja, oh ja, ich will gar nicht drüber reden, aber guck, hört mal in unseren Anime-Buster rein, da könnt ihr mal mitbekommen, was für einen politischen Unsinn da getrieben wird mit Manga und Anime.
Ja.
Letzte Woche hatten wir ein schönes Thema.
Ich glaube, ich muss nachher tatsächlich mal reinhören dann.
Siehst du, ja, Matze leidet genauso wie wir immer.
Wann kamen wir eigentlich auf die Idee, seriöse News zu machen, verdammt?
Wie unseriös, ne?
Wir sind total seriös, also bitte.
Na, immerhin sind wir legen sehr viel Wert drauf, dass wir hier nur die Wahrheit sagen und nichts als die Wahrheit und so weiter und so fort, ne?
Ja, das haben wir diese Woche auch tatsächlich gut geschafft, indem wir als allererstes berichtet haben, dass Kishida gar nicht zurücktreten will. Wir sind trotzdem bei Google nicht gefunden worden, aber gut, ich meine, was soll's, ne? Okay, würde ich sagen,
naja,
fangen wir an.
Andersherum wäre es auch irgendwie schöner gewesen, oder?
Der tritt noch zurück, keine Sorge.
Oh, schön, auch gut.
Ja, das passiert doch, das dauert noch ein bisschen, das ist jetzt das letzte Rumgezappel und dann tritt er zurück. Das ist jedes Mal so. Ich meine, wir kennen doch Japan. Ja. Man muss jetzt halt nur intern mal ganz kurz noch Nachfolger finden, da tut man sich noch ein bisschen schwer. Dementsprechend fangen wir an mit Politik, denn die LDP und die Kumaito haben ja zusammen eine gnadenlose Wahlschlappe bekommen bei der Oberhauswahl am Sonntag. Sie haben ordentlich Sitze verloren, sie haben keine Mehrheit mehr. Damit ist es seit dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich das erste Mal, dass eine Regierung in Japan in beiden Kammern des Parlaments keine Mehrheit mehr hat. Das Regieren wird jetzt also verdammt schwer. Und es ist davon auszugehen, dass das in der nächsten Zeit sehr lustig wird, weil intern, also auch in der LDP intern, steht Kishida gnadenlos unter Druck. Es gingen halt die Tage natürlich dann auch, ja, Kishida will zurücktreten. Er hat es übrigens verneint, also sprich, man hätte aber 2 Minuten warten können, bevor man das rausbläst. Er will halt nicht zurücktreten, auch weil gerade ein Zolldeal mit der USA abgeschlossen worden ist. Dazu kommen wir gleich. Naja, und jetzt sind sie da und sind erstmal kräftig am Wunden lecken. Die eine Hälfte von Japan sagt, tritt endlich zurück. Die andere Hälfte sagt, nein, bleib da. Es ist gerade sehr faszinierend. Achso, und zwischendurch tanzen dann natürlich noch die Sansaito, also die Rechtspopulisten, die ordentlich an Stimmen tatsächlich gewonnen haben. 12 Sitze haben sie im Oberhaus bekommen. Und da macht man sich natürlich jetzt auch Gedanken, verdammt nochmal, was machen wir denn jetzt? Weil die Sansaito macht halt genau das, was wir hier auch in Deutschland kennen. Und zwar wirklich 1:1 das Gleiche.
Yes, und irgendwie ist auch die Reaktion der LDP fast 1:1 das Gleiche wie von unseren alten Parteien, ne? Von der CDU und so. Das Unschöne an der Wahl ist auch, dass die Opposition im Endeffekt gleichmäßig versplittert bleibt. Ne? Ja. Da haben ein paar zugenommen, ein paar ein bisschen abgenommen, aber im Endeffekt, das sind lauter einzelne, nicht Bollwerke wirklich. Dafür sind sie nicht stark genug.
Nö, wenn sie es zusammentun würden, wären sie es, aber sie tun es halt einfach nicht. Dazu kommt, dass die LDP gar nicht an die Sansaito-Wähler verloren hat, sondern tatsächlich war das die kommunistische Partei Japans, wenn ich mich gerade nicht irre, die hat halt extrem viele Wähler an die Sansaito verloren.
Ja.
Also es ist eine sehr interessante Wahlwanderung tatsächlich, weil ich hätte auch gedacht, das wird ein bisschen anders.
Ja, eigentlich könnte man ja meinen, die gehen ja von den etwas extremistischen dann zu den sehr extremistischen, aber dass sie dann von der kommunistischen Partei rübergehen, finde ich ja sehr interessant.
Ja, weil die Ansichten ähnlich sind.
Okay.
Tatsächlich, das ist das Kuriose da dran, aber okay. Was halt eben sehr faszinierend ist, sind die Reaktionen, die man hier in Deutschland auf den Erfolg der Sansaito mitbekommt, weil, eigentlich gibt es in Japan kein Vogue mehr und so weiter. Und man denkt sich, wo gibt's denn in Japan bitte Vogue? Und gegen die besten Kommentar fand ich ja, siehst du, auch die Grünen haben in Japan keine Chance. Hat irgendjemand eine grüne Partei in Japan gesehen? Ich suche sie immer noch.
Jo.
Ja, das ist wieder so typisch halt. man muss dazu sagen, es gibt wirklich keinen Unterschied zu den zu unserer Chaotenpartei hier, weil ja, den ersten Skandal hatten wir dann gleich nach der Wahl. Da wurde dann mal ein, hey, du berichtest kritisch über uns, du Reporter, du kommst in die Schreien, Skandelchen ausgelöst. Mhm. Also das wird noch sehr unschön, muss man leider sagen. Denn es ist halt leider tatsächlich so, dass das neu in der japanischen Politik ist. Und ich bin gespannt, wie die Parteien mit einer rechtspopulistischen Partei umgehen werden. Also jedenfalls in dem Ausmaß rechtspopulistisch.
Wir haben zwei Reaktionen schon. Wir haben einmal von der LDP, von Ishiba, vom Premier, haben wir eine Reaktion, der tatsächlich dann diesen Blödsinn labert, von wegen, ja, unsere Wahlniederlage lag auch daran, an unserer Ausländerpolitik. Wir waren nicht hart genug gegenüber den Ausländern, weil die haben einfach nur den Stimmenzuwachs, weil der Sanseto-Gesinnung sagt, ja, das ist, weil wir es vergeigt haben. Logisch, 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 logisch. Alles schuld ist nur die Ausländer.
Mhm.
Das war ein Trauerspiel, muss ich echt sagen. Also der Mann hat irgendwie es nicht in sich, mit Demut zu verlieren, anscheinend.
Ja, wirkt so, ne?
Ja.
Also was auf jeden Fall kommen wird, das hat er auch schon angekündigt, man will jetzt mal gucken, dass man gegen Ausländer härter vorgeht. Mhm. Auch die Visavergabe soll jetzt gestrafft werden. Das heißt, es wird nicht mehr ganz so einfach, zum Beispiel längere Zeit in Japan zu bleiben. Das soll jetzt alles reformiert werden. Ja, man schlägt also im Prinzip das gleiche Horn.
Ja, und wir haben ja schon, was weiß ich, wie oft drüber geredet, dass es genau das Falsche ist.
Mhm.
Ja, das ist genau die falsche Einstellung. Es ist nicht das, was Japan braucht. Man muss den Fachkräftemangel bekämpfen.
Ich habe
aber
so
man
das
macht
Gefühl,
sich jetzt lieber dass, uninteressant.
Ja, ja, aber ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass die nicht ganz verstehen, was die Bevölkerung eigentlich so das Problem ist. Weil ja, man beschwert sich über Ausländer, aber das bezieht sich auf die Touristen und nicht unbedingt auf die Anwohner. Und so. Also der durchschnittliche Japaner hat überhaupt kein Problem damit. Und die wollen eigentlich viel mehr Regulierungen für den Tourismus haben, weil der halt wahnsinnig chaotisch ist und Ich weiß nicht, ob das einfach so an der japanischen Politik vorbeigegangen ist oder ob die kein Verständnis dafür haben.
Ja, das Problem ist,
die haben das ist fabriziert, wie bei vielen solchen Sachen. Das ist fabriziert, weil man damit Wahlkampf machen kann. Das ist so die Aufmerksamkeitswahlkampf, daran mit Provokation und Scheiß. Es ist wirklich, ja.
Also die Sanseto hat ja während der Wahl die ganze Zeit Ausländer, die hier leben werden, bevorzugt. Sie haben vor allen Dingen insbesondere über das technische Praktikantenprogramm hergezogen wie im Weltmeister. Dabei sind das ja, also dieses Billig-Arbeitskräfteprogramm für japanische Firmen, heißt halt nur technische Praktikanten, dass sie halt bei allen bevorzugt werden. Da ging sogar teilweise mittlerweile das Gerücht rum, ja, die kriegen sogar bessere Arzttermine als wir. Kennen wir übrigens auch alles, haben wir hier auch schon mal gehört, ne? Und so solche Sachen, wo du echt so, bitte was? Ja. Na, aber das fruchtet. Also es kommt, oder man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht ein großer Teil der Bevölkerung. Es ist wie bei uns eine Randgruppe, die blöderweise sehr laut ist, das kennen wir ja leider auch. Die natürlich ausskandiert, wir sind mehr, nee, seid ihr nicht, aber man kann sich ja mal verzählen. Und das Schlimme daran ist, durch diese Lautstärke, die diese Schicht hat im Prinzip, das kommt bei den Parteien an, die LDP springt genau da auf, weil ich glaube, die können einfach alle nicht differenzieren und mal genau hingucken. Weil die wirklichen Probleme, die werden halt nicht so lautstark transportiert. Und dann übersieht man sie halt ganz gerne.
Weißt du, das ist wie bei großen Videospieleherstellern. Wenn irgendein kleines Indie-Game voll durchstartet, dann denken sich alle, oh, auf den Zug müssen wir aufspringen.
Ja.
Und im Endeffekt ist es die Reaktion von der LDP. Das ist die erste Reaktion aus der Regierung im Sinne von wegen auf die Wahlergebnisse und den Aufstieg der Sanseto. Oh, das müssen wir auch machen. Die zweite Reaktion ist definitiv Opposition dagegen. Japans Gouverneure haben sich eindeutig dazu geäußert. Ne? Fremdenhass hat überhaupt keinen Platz, besonders nicht im Wahlkampf.
Na, nee.
Ja, man muss auch dazu sagen, tatsächlich wird auch allgemein die Stimmung gegen eben diese rechte Strömung sehr laut mittlerweile.
Ja, ja.
Also es gibt verschiedene Demonstrationen. Die Gouverneure sagen das halt ziemlich deutlich und auch vereinzelte Politiker äußern sich extrem deutlich und haben sich auch schon während des Wahlkampfes extrem deutlich geäußert, dass das einfach nicht sein darf, was hier gerade stattfindet. Insbesondere, weil man einfach auch sieht oder befürchtet, dass eben ein gewisser Einfluss von außen da ist. Also es ist ja kein Geheimnis, dass die Sanzeito auch mit Russland rumkuschelt. Ne?
Ja.
Auch da gab es ja schon einiges in der Hinsicht. Und man befürchtet jetzt halt aktuell, ja, dass man eben einen ausländischen Einfluss unterliegt. Und man versucht das eben dann jetzt auch anzugehen, was eigentlich tatsächlich der richtige Weg ist.
Ja.
Es muss aber gescheit passieren. Und das ist mit der LDP momentan ein bisschen schwierig, weil sie ist gnadenlos orientierungslos.
Na ja, und sie hat keine Mehrheit in keine der Kammern. Ne? Ich frage mich, also ich denke mal, die wird sich erstmal ein kleines bisschen selbst zerfleischen in den nächsten Wochen.
Das ist sie gerade gut dabei, ja.
Ja, ich sage, sie brauchen Schulden. Bock, sind ein Bock, ne? Und Ishiba wird wahrscheinlich Druck bekommen. Wir fangen jetzt schon die Stimmen an, ihn zu kritisieren in der Partei, ne?
Das ist, glaube ich, nicht mehr Anfang. Die sind schon kräftig dabei. Also die Kritik, die kommt wirklich von Leuten, wo du dir wirklich so denkst, oh, wow, ne, das ist tatsächlich mal was Neues.
Na, das Wasser ist einfach voll, ne?
Ja, definitiv. Und das ist wirklich heftig. Es ist halt einfach aber auch so, er versucht jetzt gerade das Handelsankommen mit der USA als super-duper zu verkaufen und stützt sich auch ein bisschen darauf. Er sagte zum Beispiel jetzt gestern, ja, wir werden jetzt zusehen, dass wir das Vertrauen wiederherstellen, vor allen Dingen der Wirtschaft und so weiter. Und das ist ein tolles Abkommen, das bringt uns weiter und so fort. Das war übrigens gestern der Moment, wo alle ernsthaften Ökonomen dann erstmal die Hand vom Kopf geschlagen haben und gedacht haben, was laberst du denn da für ein Blödsinn?
Meine Güte, der hat aber auch Pech gehabt mit dem Timing, gell? Wenn das auch nur ein paar Tage früher passiert wäre oder eine Woche früher, ne? Dann hätte er das irgendwie verkaufen können, egal ob es ein Wurm drin wäre oder nicht.
Nein, hätte er eben nicht.
Ich meine, also, als Politiker kannst du schon eine ganze Menge erzählen, ne? Und einige Leute glauben es hier.
Ja, gut, ja, okay, das stimmt, aber also ich habe mir jetzt extrem viele Analysen auch in Deutschland von dem Abkommen mal durchgelesen. Es wird ja wirklich gefeiert. Also in der Finanzwelt, boah, tolles Abkommen, Blasolz Blub, Japan Vorreiter und Japan wird jetzt wieder wirtschaftlich stärker werden, bla bla bla. Übrigens, Japan hat offiziell die technische Rezession erreicht, also so wird es zum Thema stärker werden. Und das Problem an dem Abkommen ist halt, ja, es gibt keine höheren Zölle, okay, aber es gibt auch keine niedrigeren, sondern die bleiben auf dem jetzigen Level und die sind ja schon erhöht worden.
Ja, ja.
So, und nee, und dementsprechend sagen auch wirklich alle Ökonomen in Japan, nee, Leute, sorry, es sind immer noch haufenweise Risiken dabei. Wir müssen jetzt auf einmal ganz viel Geld in die USA pumpen, weil wir da ja unbedingt investieren müssen. Ich glaube, 600 Milliarden, wenn ich mich gerade nicht irre. Dann soll der Markt auch noch für die USA-Produkte geöffnet werden? Bitte?
Ja. Ich habe das Gefühl, ja, überhaupt keine Ahnung, was sie da gerade machen. Also das ist erstens nur Chaos und ja, im Prinzip stolpern sie über ihre eigenen Füße, weil sie irgendwas machen wollen, weil die alle
und sie haben vor allem ihre eigenen Worte gebrochen.
Aber
ja, gut, das sowieso.
Weißt du, ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie da sich rauswinden können. Also ich meine, vielleicht nicht rauswinden ist das falsche Wort, aber die könnten wahrscheinlich so lange rumdrucksen und das hinauszögern, bis Trump dieses Interesse verliert. Ich weiß auch nicht. Aber ne, nichts, nur weil sie das abschließen und versprechen, heißt das nicht unbedingt, dass es genauso umgesetzt wird. Schlupflöcher suchen ist auch ein Volkssport.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, Trump feiert das Ding natürlich als absoluten Sieg und so weiter. Er nennt es ja das The Big Beauty Abkommen. und Japan hat da auch ganz schön Federn gelassen, muss man ehrlich sagen. Also das ist wirklich richtig heftig. Insbesondere natürlich auch die Öffnung des Marktes für die US-Produkte. Das haben sie ja vorher ursprünglich mal verneint. Dass sie das jetzt machen wollen, ist auch schon wieder so, ouch. Auch die geplanten Investitionen, die Firmen sagen halt auch, ja, wie sollen wir denn investieren? Hier wird's bolde, der Wirtschaft geht's gerade nicht so gut. Und nur mal so nebenbei. Und dann gibt es da noch ein kleines Problem. ist nicht ganz so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Weil in einigen Bereichen ändert sich am Zoll nicht wirklich was. Also sprich, es geht halt immer noch hoch.
Ja, also die ganzen Ideen da von Trump, das wissen wir ja von vornherein, dass das Blödsinn ist. Auch wenn du den Japanern zwingst, amerikanische Autos zu kaufen und in ihre Schauhallen zu stellen, werden sie trotzdem ihnen nicht abgekauft.
Ja. Nö, tatsächlich geht das übrigens mit vielen Produkten, also jetzt mit Ausnahme von McDonald's, Coca-Cola und so ein Krams, aber viele Produkte aus den USA sind in Japan einfach schlicht und ergreifend verpönt, was ich auch nachvollziehen kann. US-Produkte sind mit Vorsicht zu genießen. Das ist
für schlechte Qualität, ne?
Ja.
Und außerdem, wenn Japaner etwas überhaupt nicht mögen, dann ist es, dass man ihnen irgendwas aufdrängt. Mhm. Gerade bei solchen Produkten. Also wenn man da, das wird nicht funktionieren, auf jeden Fall nicht. Wenn die nicht gerade eine wahnsinnig clevere Marketingkampagne für den ganzen Scheiß starten, Verzeihung, wenn ich das so sage, aber dann, also das wird nichts. Japan schaufelt sich da sein eigenes Grab mit.
Ja, und weil wir, wie gesagt, es ändern sich ja nicht jede, also nicht alle Zölle sind dann halt eben bei 15% festgetackert. Vorher war es ein bisschen weniger, hier und da. Sondern die Erhöhung auf Stahl- und Aluminiumimporte von 50% bleiben bestehen. Und Trump kündigte auch sektorbezogene Zölle an. Zum Beispiel für zum Schutz der amerikanischen Pharma- und Halbleiterindustrie. Ha, toll.
Ja. Yeah. Mich macht doch diese ganze Investition, das macht mich irgendwie kirre. Die wollen ja, dass sie investieren in, also Schwerindustrie, ne, in Erdgas. Und um Erdgas zu bekommen, muss er auch nach Öl bohren. Das heißt, die wollen, dass die Japaner dafür bezahlen, dass in Alaska mehr Öl gebohrt wird.
Mhm.
Und das hat auch keine Zukunft wirklich. Also nicht, um irgendwie wirtschaftlich jemanden zu retten, ne?
Ne, definitiv nicht. Also das Nomura Research Institute hat jetzt gesagt, also man erwartet durch das Handelsabkommen, dass das Bruttoinlandsprodukt Japan 2025 um etwa 0,55% sinken wird. Das ist ganz schön viel. Sie sagen aber auch, okay, es hätte ohne Einigung allerdings auch 0,85% möglich, also runterrutschen können. Ja, das tut natürlich logischerweise noch mehr weh, aber 0,55% sind jetzt auch nicht gerade ein Zuckerlecken.
Was es halt ist, es ist kein Sieg, es ist kein Erfolg. Es ist einfach nur, wir haben ein Pflaster drauf gemacht auf ja, die riesige klaffende Wunde.
Richtig. Ja, also es ist halt weiter so. Es ist nicht so toll, wie alle möglichen Finanzwebseiten gerade berichten. Nee, definitiv nicht. Und man hört auch wirklich null positive Stimmen. Also, mal abgesehen von der Politik, hört man tatsächlich null positive Stimmen in Japan. Also insofern, es ist interessant, dass er Kishida das jetzt gerade nutzt, um so ein bisschen seine Popularität wieder zu steigern. Was übrigens nicht klappt, weil aktuelle Umfragen sagen, er hat momentan so das mieseste Umfrageergebnis, was er jemals gehabt hat. Aber naja. Ja, das wird nicht mehr lange gut gehen, wenn das so weitergeht. Ich vermute mal noch 6 Wochen, dann ist er weg.
Okay, also ich werde keine Wetten abschließen. Aber ja, ich bin mal gespannt. Ich notiere es mir. Ich bin echt neugierig, ob deine Prophezeiung eintritt.
Ja, ich bin mal gespannt. So, Japan und die EU haben diese Woche auch miteinander gequatscht. Die hatten Van der Leyen und ich weiß jetzt nicht, wer da noch mit bei war. Irgendwer war noch mit bei, auf jeden Fall. Die waren halt in Tokio, haben so ein bisschen geredet und beschlossen, enger zusammenzurücken, und zwar bei Wirtschaft und Verteidigung. Also es geht halt darum, dass man die gegenseitige wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit stärken will, um so besser auf geopolitische Herausforderungen zu reagieren. Und dementsprechend hat man sich jetzt halt auf die Japan-EU-Wettbewerbsallianz geeinigt.
Ja, das könnte tatsächlich passieren, weil es ist ja nicht unbedingt so, dass im Moment die EU so total scharf ist auf Amerika, was zum Beispiel Verteidigung angeht. Die wollen nicht alle irgendwie amerikanische Flugzeuge kaufen oder Panzer oder sonst was. Die wollen lieber eigene Sachen haben. Ne? Mhm. Auch wenn es gerade hapert mit so Sachen wie mit dem neuen Flugzeug, diesem FCAS oder was auch immer das heißt. Trotzdem, ne? Und ich schätze mal, dann würde Japan auch viel lieber von der EU kaufen als von Amerika, ne?
Und andersherum übrigens auch.
Ja.
Ja, das ist klar. Und vor allen Dingen reagiert man halt eben so auf die globale Entwicklung, weil man muss ja mal ganz ehrlich sein, schön, dass man jetzt ein Handelsabkommen hat, aber Trump ist bekanntlich unberechenbar.
Hm.
So, und dann haben wir noch China, die ja auch kräftig jetzt gerade mit den seltenen Erden herumtüdeln und ist nicht so toll. So, und dann gibt es natürlich noch den Punkt eben die Sicherheit, weil der Indo-Pazifik ist ja ein schwieriges Gebiet, dank halt eben China und Taiwan. Und auch da will man ein bisschen mehr zusammenarbeiten. Ja, bin mal gespannt, was das geben wird.
Ja, das ist halt jetzt alles noch, hat noch viel Zeit, weil die haben das ein bisschen verschlafen. Die haben das alle ein bisschen verschlafen. Ja. Da war einfach zu viele Leute, hatten sich auf die USA verlassen. Und Trump macht halt aus den ganzen Mummschanz.
Aber ja. Wichtig ist halt, dass es viel Potenzial hat, ne?
Ja. Das ist der Punkt, das hat extrem viel Potenzial. Die USA ist momentan einer der, oder ist noch wirtschaftsstark.
Ja.
Mal sehen noch, wie lange. Ich fand die Aussage so geil. Ich hab's geschafft, die Preise sinken. Ja, das ist schön, dass er das sagt. Stimmt zwar nicht, aber ist okay. Es wird nur überall teurer. Passt. Ich bin halt immer noch der Meinung, man sollte sich Trump nicht anbiedern. Also auch das, was Japan jetzt gemacht hat, ist nicht der richtige Weg. Aber gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt erstmal warten wir mal ab, was sich Trump für Zölle für die EU ausdenkt und was wir dann Zölle gegen tüdeln. Das ist, oh Gott, ey, das ist so ein Kindergarten.
Ja, die Wirtschaft ist eigentlich unnötig. Wir haben so viele Probleme in der Welt, ja. Der verdammte Klimaumsturz, diese Wandlung macht uns sowieso so zu schaffen. Und guckt ihr auf die Meere, ne? Wie dermaßen sind so Fische und die Bestände zurückgegangen in den letzten Jahren.
Mhm.
Ja, also ehrlich gesagt, es gibt wichtigere Baustellen als diese blöde, unnötige Handelskrieg, den dann die USA hochgestellt hat.
Ja, vor allen Dingen auch jetzt in Asien. Ich sag nur Thailand und Kambodscha. Nee,
ach, ja, das ist auch eine alte Geschichte tatsächlich. Habe ich nachgeguckt. Das läuft schon eine Weile, der Unsinn.
Ja, aber der flammt jetzt halt gerade richtig auf.
Ja.
Ja, wo man hinguckt, nur Chaos. Es gibt aber auch ein bisschen Streit zwischen der Europäischen Union und Japan, denn die EU hat im Rahmen des Washingtoner Artenschutzabkommens einen Vorschlag eingereicht, wo künftig alle 19 Aalarten internationalen Handelsbeschränkungen unterliegen sollen. Und da hat man jetzt in Japan, ganz böse geguckt, weil Aal ist ja das Sommergericht schlechthin. Und Japan importiert ja den meisten Aal, weil der japanische Aal ist ja auch schon so gut wie weg. Und das könnte bedeuten, es wird erstens teurer und zweitens, man kriegt weniger.
Ja, du, ich habe schon gehört, dass welche verrückten Ideen da rauskommen aus Japan, um den Aal zu ersetzen mit irgendwas, was gleich schmeckt oder künstlich herzustellen oder sonstigen Unsinn. Ja, aber es ist, ja, die kriegen natürlich da ein bisschen Sorgen, aber die Sorge ist schon seit Jahren da, ne? Die Fischbestände haben schon eine Weile lang Probleme.
Ja. Also man muss ganz ehrlich sein, laut der Fischereibehörde wurden 2024 60.900 Tonnen Aalprodukte in Japan verkauft und nur 52 Tonnen stammten aus Wildfang im Inland. Der größte Teil, der wurde halt importiert. Meistens aus China, Taiwan, Südkorea und so weiter. Ja, das meiste stammt davon, wohlgemerkt aus Aquakultur, muss man auch sagen. Und gerade viele Restaurantketten kaufen halt wirklich ziemlich große Mengen, damit sie eben den Aal tatsächlich günstig anbieten können im Sommer. Aber das ist dann mit Artenschutz nicht mehr haltbar. Und der Artenschutz muss dringend gemacht werden, weil es ist einfach Fakt, der Aalbestand weltweit, den geht's alles andere als gut.
Ja.
Komisch an, ich meine, Aal schmeckt eklig. Also, Aber naja.
Ich kann verstehen, dass es seinen Reiz hat. Aber ja, man muss halt echt der Wahrheit ins Gesicht schauen und sagen, so wie es aktuell in Japan damit läuft, geht es nicht so weiter und wird auch nicht so weitergehen, weil, ja, die Ressourcen sind nicht mehr da. Sie sind weg.
Ja, und das ist ja nicht der einzige Fisch, der gerade von der Speisekarte oder auf der Speisekarte extreme Schwierigkeiten hat. Ne? Und das muss man auch dazu sagen.
Ja, und was das Witzige an der Sache ist, Japan ist definitiv selbst schuld daran.
Ja.
Also das ist da habe ich absolut kein Mitleid. Die wurden oft genug gewarnt. Das Problem mit den Aalen ist seit Jahren bekannt. Ich glaube, wir schreiben seit 5 Jahren darüber. Und bin ich schon länger. Und man immer so, ja, nö, wir gucken da irgendwie nach und schauen dann und uns wird schon was einfallen. Ja, und jetzt habt ihr den Salat, ne?
Ja, es ist schon heftig, muss man ehrlich sagen.
Ich habe dann wieder die Sorge, dass ähnlich wie bei dem Walfang Japan so die Solo-Tour macht und sich ja, andere Leute ignoriert auf der ganzen Welt und sein eigenes Süppchen versucht durchzuboxen.
Tja, bis es dann keinen Heim mehr gibt.
Ja, ich meine, weil wenn sie alles importieren müssen, dann haben sie in dem Fall hier keine Wahl. Die können nicht einfach sagen, ja, da gehen wir unseren eigenen Aal fangen. Geht nicht.
Richtig. Ja. So, kommen wir mal zum Sommer. Weil, also, wer es noch nicht mitbekommen hat, ist gerade Sommer. Ein bisschen verregnet momentan, muss ich sagen.
Ja, das Wetter ist etwas verwirrend.
Ja, es wäre schön, wenn wir ein bisschen konstant hätten. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Perfekt, aber so ist es ein bisschen nervig.
Ja, ganz normalen Sommer halt, ne?
Ja, gut, das definiert Gott sei Dank jeder für sich anders. In Japan kann man aber nicht mehr von normalen Sommer reden, denn das Land ächzt unter der Rekordhitze tatsächlich. Und ja, ich weiß, in den Wetter-Apps steht es manchmal ein bisschen anders. Ich gebe jetzt das wieder, was die JMA sagt, weil da gehe ich von aus, das wird stimmen. Im Juni wurden über 17.000 Hitzschlagnotfälle verzeichnet. Das gab es tatsächlich noch nie. Denn der Juni war tatsächlich extrem heiß und es ist einfach kein Ende in sich. Denn laut der JMA, dieser dreimonatigen Prognose, die man herausgibt, wird der ganze Spaß noch bis Oktober anhalten, dass man halt sehr hohe Temperaturen hat. Und das geht mittlerweile so weit, dass man in Hokkaido schon gesagt hat, wir stellen mal den Bahnverkehr zur Sicherheit ein, da verbiegen sich so Gleise.
In Hokkaido, ne? In der gemäßigteren Zone von Japan, die ähnlich wie bei uns auf den Breitengraden liegt, ne? So, also, meine Güte.
Ja. Tatsächlich wurde auch in Hokkaido mal wieder ein Rekord gemessen, und zwar in der Stadt Kitami. Da stieg die Temperatur dann doch mal eben so auf 39 Grad und das ist der höchste jemals dort gemessenste Wert.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Na, wogemerkt auch in anderen Gegenden wurden Rekorde gebrochen. Da war es dann ein bisschen kühler, so zwischen 38,2 und 38,4 Grad.
Bisschen kühler, ne?
Ja, ein paar, 0,1 Grad kühler, ne?
Ich meine, wenn du die Griechen frägst, die gucken da nur neidisch hin, aber
ja, trotzdem gut. Ist es,
ja.
Da möchte ich momentan auch nicht sein.
Es ist gerade wirklich
höchste hässlich. Temperatur letzte Woche wurde in Fukushima und in Date gemessen. Da war es dann 39,3 Grad. Und wer den japanischen Sommer kennt,
ja. Okay, also wie gesagt, Japan zieht sich lang über unterschiedliche Klimagebiete und der Süden von Japan ist wirklich subtropisch, aber der Norden von Japan ist eher wie bei uns. Das heißt, im Norden 39 Grad ist nicht dasselbe wie 39 Grad im Süden, aber es ist trotzdem 39 Grad. Wenn wir bei uns 39 Grad hätten, würden wir es auch nicht aushalten können.
Nein, definitiv nicht. Also es ist wirklich heftig und auch einfach, dass keine Entlastung in Sicht ist. Also die JMA geht doch davon aus, dass vor allen Dingen diese sogenannten tropischen Nächte anhalten werden und die belasten dann nochmal zusätzlich. Schön ist das nicht. Dementsprechend warnt man natürlich jetzt auch wieder um die Wette. Gerade ältere Menschen, Kinder und so weiter oder im Freien arbeitenden Personen, die müssen unglaublich aufpassen. Und man ruft halt dazu auf, Leute, denkt daran, ihr müsst was trinken, denkt daran, ihr müsst regelmäßig klimatisierte Räume aufsuchen, passt auf euch auf.
Ich meine, das ist jetzt das dritte Jahr in Folge mit richtig extrem heißen Sommern in Japan, ne? Und klar, so Wissenschaft läuft langsam, aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher, wenn sie untersuchen, was das für einen Schaden gebracht hat, ne? Was das angerichtet hat, diese Hitze.
Ist teuer.
Das ist, ja, ich meine, es ist nicht so, dass die Leute irgendwie besonders produktiv sein können bei dieser Hitze.
Nicht wirklich.
Definitiv nicht. Jeder, der mal in so einem schönen, heißen Dachzimmer saß oder in einem Büro mit Sonnenseite, der weiß, da funktioniert nichts mehr.
Ja, oder Leute, die draußen arbeiten müssen. Ne? Das,
ja, das sowieso.
Kannst du nicht machen. Geht ja nichts. Du bist ja alles total dadurch eingeschränkt. Heftigst.
Richtig. So, jetzt habe ich mal einen kleinen Tipp für alle, die in Düsseldorf oder Umgebung wohnen, denn da ist gestern eine Fotoausstellung über Geishas gestartet. Im Düsseldorfer Zentrum Plus, das ist jetzt mal eine persönliche Empfehlung von mir. Wir haben auch drüber geschrieben, könnt ihr euch ja gerne mal angucken. Man muss sich vorher anmelden, da steht alles im Artikel drin. Nur als Tipp, geht mal hin. Das war sehr, sehr interessant.
Hey, hast du jetzt gerade ein bisschen die Monatsvorschau vorweggenommen?
Ich weiß nicht, ob du das in der Monatsvorschau drin hast, aber ich habe halt gesagt, ich werde das jetzt einfach mal für den netten Herrn, der die Ausstellung macht, mal ein bisschen Werbung betreiben, weil ja.
Nee, das ist fein, aber er kriegt viel Konkurrenz. Wie gesagt, Monatsvorschau nach dem Ende vom Podcast, es ist wieder viel los.
Nein, nicht so viel spoilern, noch sind wir ja nicht ganz fertig, oder?
Genau, wir machen jetzt erstmal weiter, denn wir haben ja so ein kleines KI-Problemchen. Ne? Das muss man ja leider ganz ehrlich sagen.
Ja, mittlerweile, so ein kleines, ja.
Ja, so ein dezentes. Also die KIs werden ja immer ausgefeilter. Klauen Webseiten auch immer mehr Traffic. haben aber leider auch blöderweise ganz großes Potenzial ausgenutzt zu werden. Insbesondere auch, um sehr, sehr gute Phishing-E-Mails herzustellen. Ich muss sagen, ich habe letzte Woche 2 bekommen, da muss ich dreimal hingucken, ob die wirklich stimmen oder nicht. War schon sehr faszinierend. Und naja, das wird halt wirklich kräftig ausgenutzt, auch in Japan. Und tatsächlich hat jetzt ein US-amerikanisches IT-Sicherheitsunternehmen herausgefunden, dass im Mai 2025 80% aller dieser Phishing-E-Mails nach Japan gingen.
Also weltweit.
Weltweit.
Jo, ist Japan gerade das Schlaraffenland der Cyberkriminalität oder was?
Ja.
Ist jetzt nicht ganz so verwunderlich, oder?
Naja, doch, so eine Welle finde ich schon ein bisschen verwunderlich. Also 80% von, wie viel waren das, 770 Millionen betrügerische E-Mails, die registriert wurden, das ist schon echt heftig.
Ja, also na gut, aber der rasante Anstieg, ich meine, das hat sich halt jetzt sehr rasant entwickelt, ne? Also von daher.
Aber trotzdem, wenn du überlegst, wie viel bevölkerungsreiche Länder du auf der ganzen Erde hast, warum kriegt dann Japan so viel ab? Also klar, Japaner sind ein bisschen hinten dran, was so persönliche Datensicherheit und Bewusstsein angeht, aber so extrem hinten dran sind sie auch wieder nicht. Also
gut, stimmt auch wieder, aber vielleicht kann man da am besten was holen. Also man muss ja überlegen, woher kommen denn diese cyberkriminellen Sachen, und meistens, ja, sind das halt eher so umliegende Gebiete, siehe auch Nordkorea, ne?
Ja. Ja, das sowieso. Japan ist allgemein momentan ein sehr begehrtes Ziel, was Cyberangriffe allgemein angeht. Besonders ältere Menschen sind wohlgemerkt Ziel, und natürlich Unternehmen mit geringer IT-Sicherheitsstruktur. Da gibt es ja leider auch noch, weiß Gott, genug von. Man muss aber auch ganz ehrlich sein, tatsächlich kann man auch anhand der Entwicklung von KI sehen, dass das Aufkommen von solchen E-Mails tatsächlich deutlich gestiegen ist. Also laut des Unternehmens lag normalerweise so die Zahl monatlich so zwischen 100 und 200 Millionen E-Mails. Und seit Beginn des Jahres ist die Zahl konstant über 500 E-Mails pro Monat gerutscht. Und das ist, wow.
Ja, das ist viel.
Na? Und die werden wirklich immer ausgefeilter.
Ja, naja, also es wird ja vor allem immer schwieriger, KI zu erkennen, sei es jetzt im Schriftlichen als auch im Visuellen. Und von daher, also es gibt ja auch immer wieder so Meldungen, ja, Leute sind auf KI-Versionen von irgendwelchen Stars reingefallen. Aber ja, wenn die, weil du ja gerade sagst, das sind ja überwiegend ältere Leute, wenn die sich damit nicht auskennen, dann sind die halt einfache Opfer, ne?
Aber auch wenn du dich auskennst und in dem Bereich arbeitest, kannst du erwischt werden.
Es kann immer jemanden erwischen. Also das sollte man
nicht nur generell, es wird teilweise sehr ausgefeilt. Weil so viele Daten zu bekommen sind im Internet. Da habe ich von jemandem gehört, der hat eine E-Mail bekommen, die sich ausgegeben hat als eine Firma, mit der er schon mal gearbeitet hat. Und dann haben sie ihm ein Angebot wieder geschickt, ne? Und logischerweise, naja, selbe Firma, von der ich gearbeitet habe. Selbe Briefkopf, selbe E-Mail und wieder ein Angebot. Drücke ich auf die PDF drauf, bumm, gehackt.
Ja.
Ja, also es ist.
So schnell geht's.
Ja, es ist, auch wenn du arbeitest in dem Bereich, können sie dich leicht erwischen, vergleichsweise, weil es einfach zu schwer ist, um zu unterscheiden.
Richtig. Also ich habe jetzt von einem Verband letzte Woche eine E-Mail bekommen, dass ich wohl einen Beitrag noch nachzahlen muss. Der Verband schickt halt ständig E-Mails. Ich musste da wirklich 5-mal hingucken, weil was zum Teufel, das sah absolut echt aus. Auch die Metadaten und so weiter waren täuschend echt. mir ist es dann nur aufgefallen, weil, hey, Moment mal, die IBAN ist doch nicht deutsch, das ist doch italienisch, das kann doch nicht sein. Aber das ist wirklich heftig, weil man guckt erstmal und da wird dann schon mal anders, weil wie jetzt, ich soll so viel Geld nachzahlen, was ist jetzt kaputt? Weil man es einfach nicht mehr erkennen kann. Und ich bin ja, weiß Gott, jetzt nicht unbedingt gerade Laie im Internet, würde ich jetzt mal schwerwiegend behaupten, aber es wird immer schlimmer.
Das meinte ich ja halt auch, deswegen kann es halt auch immer mehr Leute treffen. Also ich, ja. das, man sollte nicht so ignorant sein und sagen, mir passiert nichts, weil auch wenn es vielleicht ein Schreckmoment ist, wer weiß, vielleicht hat man wirklich gerade noch eine Rechnung offen. Und da muss man ja einfach nur mal den richtigen Moment erwischen als Scammer und dann, bums, ist das auch schon passiert.
Außerdem kommen diese Sachen mittlerweile auch per Post.
Das ist Hammer.
Das stimmt.
Ich musste
auch,
tatsächlich
ja.
letzte Woche auch, das war die zweite, die kam per Post. Da habe ich dann beim Finanzamt angerufen, freundlich gefragt, was soll denn das jetzt schon wieder? Weil auch Nachzahlung. Täuschend echt, bis wir da so, nee, wir haben nichts verschickt. Ja, super. Und das muss man dann auch wirklich erstmal richtig erkennen.
Es ist echt, ich weiß in meinem Kopf, dass wenn ich diese Zahlen sehe, dass es um 3 bis 5 Mal so viel ist wie noch letztes Jahr monatlich, ne, dass da unbedingt was dagegen gemacht werden muss, dass geregelt werden muss, dass die Regierungen eingreifen müssen. Aber selbst wenn die Regierungen irgendwie strikte Regelungen für die Verwendung von KI machen, ich glaube nicht, dass das jetzt sich so leicht bekämpfen lässt. Das wird jetzt erstmal die Norm werden für die nächsten Jahre, abwarten. Oder?
Da muss ich tatsächlich sagen, hat mich Trump ein bisschen verwundert. Also jetzt mal abgesehen davon, dass er gesagt hat, woke KIs will er nicht. Deswegen wird wahrscheinlich gerade die halbe KI-Welt in den USA fröhlich ihre KIs zensieren. Aber er sagte auch tatsächlich, dass also ich habe es jetzt nicht im Wortlaut, aber so ungefähr, dass das halt nicht sein kann, dass da fröhlich Werke kopiert werden bis zum Abwinken, das geht ja man gar nicht. Und so weiter. Also ich weiß jetzt nicht, wie er darauf gekommen ist, aber tatsächlich versucht er da wohl gerade mal was Vernünftiges, wie immer das, wie gesagt, ja, passiert ist.
Ich will da gerade nicht so deine Träume und Hoffnungen zerstören, aber nein, es wurde nämlich kürzlich so praktisch der Entwurf für einen Plan zur KI veröffentlicht und da steht nichts über Urheberrecht, Identitätsdiebstahl etc. drin.
Er hat auch gestern erst gesagt.
Ja, ja, und ja, ich glaube, der Plan wurde auch gestern erst veröffentlicht und da steht halt nichts zum Schutz drin.
Seine Big Beautiful Bill, die er durchgedrückt hat, da drin war es im Endeffekt klar, dass er für alle möglichen Beschränkungen gegenüber KI in rechtlicher Form überhaupt nicht ist und das abschaffen will. Und das
es ist
soll
ihm total wurscht.
Freie Lauf.
Na schön, ich habe mir das nicht durchgelesen, hätte ich mal vorher machen sollen. Okay,
beziehungsweise gut, wahrscheinlich wird das etwa so lauten, jeder darf machen, was er will, aber wenn er gemein zu mir ist, dann muss er ins Gefängnis. Oder wir schieben ihn ab, ganz das, einfach.
Aber zumindest kam diese Woche was von der EU. Da geht es jetzt darum, die Trainingsdaten mal zu zeigen, Leute, wo habt ihr eigentlich den Content her? Das geht ja mal gar nicht, das ist tatsächlich endlich mal ein vernünftiger Schritt.
Oh ja, das
es wird auch
Zeit.
Definitiv Zeit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was ich so letzte Woche mitbekommen habe, du heilige Schande. Nee, danke. So, kommen wir zum Tourismus.
Jo.
Japan und seine Tourismusrekorde. Also erstmal kleiner Funfact, ihr habt ja bestimmt die Sache mitbekommen mit dem Manga, der angeblich eine Katastrophe voraussagt.
Ja, ja, da haben wir auch kurz angesprochen, ne?
Genau, Katastrophe ist nicht eingetreten, Presse hat sich dran ausgelutscht, alles wunderbar. Tatsächlich hat es aber dazu geführt, dass die Duty-Free-Verkäufe in Japan eingebrochen sind, weil einfach vor allen Dingen die Hauptkäufer, Chinesen und Südkoreaner, deutlich weniger rübergereist sind als normalerweise.
Ganz ehrlich, das ist so albern. Also man könnte ihnen sagen, oh ja, es gibt statistische Belege dafür, dass es demnächst mal irgendwie so ein fettes Beben gibt und dass irgendwelche Vulkane ausbrechen. Dann kommt der Manga an und sagt,
Nein, der Manga war ja gar nicht die Hauptsache. Das muss man auch mal so sagen. Ah, es ist schön, dass die Presse das wieder plattgetreten hat. Kann man ja einfach mal nehmen. Nein, tatsächlich lag es vor allen Dingen zum Beispiel in Hongkong daran, dass, wie heißen die denn jetzt? Ganz toll. Zen-Meister, genau. Dass Zen-Meister gesagt haben, Leute, in dem Monat nach Japan zu reisen, ist eine ganz blöde Idee. Das macht man nicht. So, und darauf haben halt sehr viele gehört. Also der Manga ist tatsächlich im online rumgegangen. Klar, ein paar Leute sind drauf angesprungen, will ich gar nicht abstreiten. Aber es lag nicht alleine nur an den Manga. Das halten wir mal fest, weil so gut, glaube ich, ist jetzt auch nicht ganz Hongkong oder ganz China oder so. Das ist immer totaler Kokolores. Das wurde leider nur dummerweise vergessen zu erwähnen.
Hm. Aber es funktioniert halt immer wieder bei den Menschen, ne? Erst war es Nostradamus und die Jahrtausendwende, dann waren es die Mayas und 2012 und bla bla bla. Ne? Und
genau.
Was ja eigentlich besonders witzig ist, weil die Maya wurden ja auch falsch interpretiert.
Ja, das ist.
Ja, das ist halt sowieso. Naja. Es ist halt schade, dass nur über den Manga berichtet worden ist und man den Rest ausgelassen hat. Das hätte man eigentlich ja nicht tun müssen. Aber gut, so ist es halt. Naja, jedenfalls sind die Duty-Free-Verkäufe um, was waren das, 33% zurückgegangen. Das ist schon echt ordentlich. Kommt aber auch aus einem ganz anderen Grund, weil in Japan sind ja die Zahl der Touristen und auch die Ausgaben der Touristen gestiegen. Man merkt aber, es gibt eine Veränderung im Konsumverhalten. Hm. Das heißt, die Touristen, gerade aus Europa, geben lieber Geld für Hotel oder für Essen aus oder halt auch für kulturelle Sachen, als eben, dass sie shoppen gehen. Und das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich jemals sowas sage, weil ich dachte eigentlich, die meisten, die da hinreisen, rennen erstmal in einen Anime-Shop.
Ja, und wir haben ja auch eine ganze Menge darüber geredet, wie viele Tourismuszentren sich so auf diesen Luxustourismus eingerichtet haben, ne? Und jetzt haben die dafür viel Geld ausgegeben und die Leute schwenken einfach um, ach ja, andere Sachen sind es aber doch lieber.
Nee, tatsächlich gar nicht. Der Luxustourismus selber zielt tatsächlich auf exklusive lokale Erlebnisse ab. Das kommt richtig gut an. Das kommt so gut an, dass tatsächlich mittlerweile sich die Gesamtbranche halt neu ausrichtet und auch Kreditkartenunternehmen anspringen.
Ho.
Okay. Ja, tatsächlich bieten immer mehr Kreditkartenunternehmen für ihre vermögenden Kunden, also die, die dann so die Platinkarten und den Krams besitzen, das ist etwas, was wir nie, nicht mal zu Gesicht bekommen werden wahrscheinlich, ganz hoch exklusive Erlebnisse in Japan an. Und das geht so weit, dass man sogar einen ganz exklusiven Tempelbesuch bekommt, ohne andere Gäste.
Aha, okay. Ja.
Es ist schon wirklich heftig. Und eben, wie du sagtest, richtig, man richtet sich halt neu aus, dass man eben anstelle von Luxus-Shopping zum Beispiel oder überhaupt Shopping tatsächlich wirklich mehr auf Erlebnisse setzt. Und da steigen halt jetzt die Angebote, die auch sehr gut angenommen werden.
Oh, ist interessant, ne? Weil im Endeffekt ist das eine Schlappe für den Materialismus, ne?
Ja.
Und es könnte ein bisschen die Kultur so ein bisschen beleben, wenn die Leute mehr von halt den wichtigen Städten Japans sehen. Ne?
Ja, vor allem, weil die meisten dieser Angebote geben halt einen tieferen Einblick in die japanische Kultur. Mhm. Und das wird unheimlich gerne angenommen. Und finde ich persönlich übrigens auch tatsächlich ein richtiger Schritt, weil die japanische Kultur hat wahnsinnig viel zu bieten. Da sollte, also wenn man jetzt einfach nur als Shopping-Tourist rüberkommt, verpasst man einfach 95% des Landes, schlicht und ergreifend.
Ja, das stimmt auch wieder.
Ja, von daher also tatsächlich eine gute Sache. Hinzu kommt, Japan will sich ja eh mehr Luxustouristen kümmern. Also sprich die reichen Touristen, die halt sehr viel Geld im Land dalassen. Ne?
Ja, das ist ja schon länger geplant.
Ganz genau, das will man halt auf jeden Fall. Und insofern ist halt die logische Schlussfolgerung, dass man auch die gesamte Tourismusstrategie ein bisschen umbaut, weil man will halt eben, dass die Menschen mehr ausgeben. So, und das geht halt nicht durch Shopping. Also jedenfalls nicht durch Shopping in Shops, also in großen Kaufhäusern und so Krams, sondern tatsächlich, was sehr beliebt ist übrigens, vor allem bei Europäern, das ist lokales Kunsthandwerk.
Das, ja. Das kommt eigentlich immer gut an.
Oh, das wird dann halt. Ich überlege mir gerade, wie das kritisch werden kann, weil es ist ja so, dass besonders das Kunsthandwerk am Verschwinden ist, ne?
Richtig.
Und es auch bei vielen richtig anziehenden kulturellen Städten hast du halt ein gewisses Maximum, ne?
Ja, es kommt auch dazu, dass natürlich der Massentourismus auch bei sehr vielen Touristen mittlerweile nicht mehr ganz gut ankommt.
Ja,
es
ja.
ist einfach too much. So, ganz einfach. Und dementsprechend versucht man auch gerade so ein bisschen den sogenannten Adventure-Tourismus zu fördern. Also zum Beispiel Reisen in die Natur, tieferen Einblick in Tradition, regionale Besonderheiten und so weiter kennenzulernen. Stützt sich auch ein bisschen mit dem, dass man den Tourismus ein bisschen auffächern möchte im Land. Natürlich wird Kyoto oder Tokio grundsätzlich immer überrannt werden, das bleibt nicht aus, aber man versucht halt mit solchen Angeboten, die halt auch wirklich sehr gut angenommen werden, auch wenn sie teilweise wirklich teuer sind, das muss man auch ganz ehrlich sein, sagen, versucht man halt eben so ein einmaliges Erlebnis zu bieten. Und gut, ich meine, wenn man halt unterwegs ist, wer will das nicht haben?
Also sie müssen auf jeden Fall verteilen. Ne? Wenn zu wenig einzelne Sachen da sind und sich die Touristen immer wie in der Sardinenbüchse fühlen, ne, dann kannst du es irgendwann den Leuten nicht mehr verkaufen.
Nee, definitiv nicht. Und von daher ist das eigentlich tatsächlich eine gute Sache, dass man da jetzt so ein bisschen umbaut, weil, naja, ich meine, okay, einmal nach Japan zum Shopping, warum nicht? Aber wenn man das so als Hauptding macht, dann kann man hier auch in Karstadt gehen, falls es Karstadt überhaupt noch gibt. Ich weiß es gerade gar nicht. Gibt es auch Karstadt in Deutschland?
Ich glaube, die sind irgendwie noch existent, auch wenn sie irgendwie gefühlt Dauerpleite sind.
Ja, ich bin da schon nicht mehr auf dem neuesten Stand, aber naja, gut, was soll's.
Irgendwie, die Wikipedia sagt, war Karstadt Auflösung 2019. Fusion, Fusion.
Ach stimmt, das sind ja jetzt alle Galerien. Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal, ich würde so einen Laden eh nicht betreten. Ich mag diese Einkaufstempel nicht. Ich finde die irgendwie. Nee. Kleine Shops finde ich toll. Die machen mehr Spaß. Props gehen raus an meine Lieblingsbuchhandlung hier auf der Straße. Total toll. dazu passt übrigens auch das nächste, was wir hier haben. Und zwar die Stadt Tagami in der Präfektur Niigata ist eines der wichtigsten Anbaugebiete in Japan für Bambussprossen. So, Problem an der ganzen Geschichte ist, alternde Gesellschaft. Immer mehr Felder haben halt keine Bauern mehr, die da sich drum kümmern, weil entweder zu alt geworden oder komplett aufgegeben und dementsprechend ganz schön viel Verwilderung. Und jetzt hat sich dann eine lokale Gemeinschaft gebildet und gesagt, nö, das können wir so nicht machen. Wir kämpfen jetzt mal dagegen an und sehen zu, dass diese Verwilderung aufhört. Das haben sie auf sehr, also sind sie wirklich sehr erfolgreich, weil das Projekt wurde 2022 das erste Mal gestartet. Nennt sich übrigens Tagami Banobu, finde ich einen tollen Namen. gleichzeitig hat man sich gedacht, ach naja, da könnten wir doch eigentlich auch was für Touristen bieten, dann starten wir doch mal eine Lichtshow. Und die ist gnadenlos erfolgreich. Ein kleines, schnuckliges Städtchen, was einfach so hervorsticht.
Ja, ist sowieso, Bambuswälder können eine tolle Attraktion sein. Ja. Ne? Ja. Und wenn du es dann noch richtig schön herrichtest und eine kleine Lichtershow drin machst und dann können die Leute da durchlaufen und durchziehen, das ist bestimmt ein Ding. Würde ich auch machen.
Definitiv. Ja. So, damit haben wir unsere Good News für heute abgehakt.
Ich meine, irgendwie musst du es machen. Ne? Du musst irgendwie selber Hand anlegen. Ich meine, es passiert ja ab und zu mal, dass irgendein Fleckchen von Touristen überrannt wird, ohne dass sie dafür was getan haben oder darauf vorbereitet sind.
Ja, ne? Das ist dann meistens in Instagram aufgetaucht. Ist, ne?
Ja.
Na, also das ist eigentlich eine schöne Initiative. Kann man halt auch einen schönen, ruhigen Abend verbringen. Und man tut halt was für die Gemeinde. Ja. So, Japans Berufseinsteiger. Da ist was ganz Interessantes passiert tatsächlich, weil in Japan gab es ja immer wieder die Diskussion, dass die Beförderung nach Zugehörigkeit im Unternehmen nicht mehr gewollt wird. Das ist so das übliche System, je länger du im Unternehmen bist, desto schneller wirst du halt irgendwann befördert. Nicht anhand von Leistung. Das hat sich jetzt tatsächlich geändert. Und zwar in der jüngsten Umfrage des Instituts für Management an der Sano-Universität für das Einstellungsjahr 2025. Da stellte sich nämlich heraus, dass Berufseinsteiger in Japan zum ersten Mal tatsächlich die Beförderung nach Dienstalter und nicht nach Leistung möchten. Grund dafür ist Stabilität.
Ja, aber irgendwie, ich verstehe es nicht ganz.
Das Problem ist der Leistungsdruck. Wenn man nach Leistung befördert wird, dann muss man sich natürlich ordentlich reinhängen. Das ist ja klar, ne?
Ja, klar.
Und dadurch entsteht logischerweise ein Druck, den man nicht haben möchte. Man sucht momentan eher danach, dass man Stabilität im Leben hat und dass es halt alles in geregelte Bahnen läuft. Also, ich sag jetzt mal, verlässlich. Oder dass man dafür selbst was tun muss. Es läuft halt einfach.
Ich kann mir vorstellen, dass das attraktiv ist, aber verschließen Sie einfach die Augen von der neuen Realität. Es ist ja nicht mehr so, dass du lang genug bei einem Laden bleibst, um dann hier irgendwie die ganze Karriereleiter hochzusteigen.
Aber genau, dieses, das ist die Hoffnung.
Die Hoffnung, aber das ist ein alter Traum, ne? Bei einem bei einer Firma rein und dann sein Leben lang bei der Firma bleiben.
Richtig, das Versprechen gab es in Japan jahrelang tatsächlich. Da wurde auch sehr viel für getan. Ja, das gilt schon seit, ich glaube seit 10 Jahren nicht mehr.
Viel länger sogar noch. Ich glaube, Ende der 90er schon gestorben fast. Also zumindest hat es angefangen zu sterben.
Ja. Ich meine, ich kann verstehen, dass halt eben die Vereinbarung mit dem Privatleben bei der Jobsuche eine ganz, ganz große Rolle spielt. Das ist nachvollziehbar. Also viele wollen ja auch nicht mehr versetzt werden, einfach so, was ja in Japan aus dem Volkssport ist. Und natürlich achten auch immer mehr Leute auf die Work-Life-Balance. Was übrigens nicht bedeutet, dass sie faul sind. Props gehen raus, in dem Fall an die CDU. Also sowas ist halt tatsächlich wirklich wichtig. Der Rest ist tatsächlich erstmal Bob. Ja gut, das Gehalt sollte natürlich auch stimmen, das ist klar.
Ja, es ist halt alles nicht mehr so einfach, ne?
Richtig, aber dieser Wandel kommt natürlich vielen Unternehmen in Japan extrem zugute, weil klar, es gibt ja überall einen Personalmangel und wenn man halt ein stabiles Umfeld anbietet, dann scheint das momentan der richtige Weg zu sein.
Wenn man das kann. Also wie wir schon öfters mal gesagt haben, sehr viel von der japanischen Wirtschaft besteht aus kleinen und mittleren Unternehmen. Und ja, die können das nicht wirklich, oder?
Doch, tatsächlich. Die können sowas eher anbieten als große Unternehmen, weil die flexibler agieren können. Die können sich schneller umstellen. Ob sie es dann auch tatsächlich noch so lange existieren, das ist eine Preisfrage, die man nicht beantworten kann. Ja. Aber sie können sich zumindest flexibler umstellen als zum Beispiel ein Riesenkonzern wie Sony.
Okay, flexibler sind sie auf jeden Fall. Ne?
Das ist es eben.
Ich meine, im Endeffekt, die großen Konzerne wirken gar nicht mehr so stabil, wenn ich mir überlege, wie viel Glücksspiel die sozusagen treiben mit der Chance, groß Geld zu machen. Ne?
Ja, vor allen Dingen auch in der Hintergrund, dass die natürlich gerade vom Export mehr abhängiger sind als kleine Unternehmen. Ja, wobei die kleinen Unternehmen auch, die sind ja meistens Zulieferer. So, wollen wir die letzte News dann machen oder wollen wir zur Monatsvorschau?
Ja, du kannst doch eine letzte machen.
Locker. Machen wir noch die letzte, denn jetzt kommen wir mal zum Kontrast zur Hitzewelle. Der Schwimmunterricht verschwindet in Japan.
Das ist komisch.
Moment, er verschwindet nicht, aber der praktische Unterricht verschwindet und man switcht mehr zum theoretischen Unterricht.
Theoretischen Unterricht?
Ja, man lernt wahrscheinlich Schwimmen auf, ich habe keine Ahnung. Tatsächlich durch Videos und so weiter, dass man halt aufklärt, wie man vorsichtig sein muss und so weiter und so fort, weil du kannst kein Schwimmen beibringen an Land, das funktioniert nun mal nicht, ne? Es gibt aber tatsächlich einen ganz guten Grund dafür, denn die Schulen haben ja vor Jahren, es gab immer die Initiative, in Japan soll jeder schwimmen lernen, weil einfach die Wasserunfälle extrem zugenommen haben. Also haben Schulen ganz schnell Schwimmbäder gebaut. So, oder Schwimmbecken in dem Fall. Problem an der ganzen Geschichte ist, die sind mittlerweile so dermaßen marode, weil man einfach vergessen hat, die Dinger müssen ja auch gewartet werden. Ja. Und natürlich hohe Kosten. Denn Wasser ist auch nicht unbedingt gerade das günstigste der Welt. Instandhaltung und so weiter kostet halt auch alles. Und Lehrer, die halt am Fluchen sind für die Weltmeister, weil das einfach noch mehr Arbeit bedeutet. Und dementsprechend ist man jetzt dazu übergegangen, dass man nur noch theoretischen Schwimmunterricht an vielen Schulen anbietet. Das breitet sich gerade in ganz Japan aus. Jetzt kommen wir zu etwas Traurigen. Die Wasserunfälle in Japan haben dieses Jahr übrigens extrem zugenommen.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das wird automatisch so passieren. Und dann schwankt es doch auch wieder in die andere Richtung, oder? Ich meine, zumindest bei uns in Deutschland habe ich das auch gehört. Im Radio kam bei mir vor ein paar Wochen so eine Angelegenheit, dass sie andauernd für so extra Schwimmunterricht geworben haben, weil es auch bei uns irgendwie so mit dem Schwimmunterricht mangelt.
Ja, also nee, tatsächlich führt das zu keiner Änderung. Einige Städte versuchen halt, den Schülern kostenlose Eintrittskarten für Schwimmbäder zu geben, dass sie dort halt schwimmen lernen können. Das kann aber nicht jede Stadt machen, weil auch da haben die natürlich kräftig mit Kosten zu kämpfen. Es kommt aber halt auch erschwerend hinzu, dass nicht jede Familie einfach Schwimmunterricht bezahlen kann, worauf man sich mittlerweile sehr stark verlässt. Also sprich, da gibt's da diese Kluft zwischen Arm und Reich wird dann immer höher. Ja. Und bei den ganzen Schwimmunfällen wird der Grund hauptsächlich angegeben, weil wir mehr Touristen haben. Die saufen halt schneller ab als die Japaner. Kein Scherz, das war tatsächlich die Meldung. Gut, kann sein, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es ist keine gute Idee, den Schwimmunterricht zu kappen. Es gibt aktuell jeden Tag eigentlich Berichte, dass wieder jemand irgendwo im Fluss ertrunken ist und das war dann kein Tourist in dem Moment. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum der Schwimmunterricht ausfällt. Es ist zu heiß.
Okay,
schlicht und ergreifend.
da kannst du nichts wirklich machen. Wenn die, genau, die Kids gegrillt werden, dann...
Das ist eben das Problem. Die Sommerhitze führt halt auch dazu, dass er nicht schwimmen gehen kann.
Ja, man vergisst ja nicht, man kriegt ja im Wasser schneller einen Sonnenbrand, ne?
Ja.
Und gerade bei Kindern ist das nicht so ein dolle Ding.
Ja, und deswegen ist halt das Problem, dass man sich da momentan ein bisschen streitet, weil Kommunen und Elternvereinigungen und Fachverbände fordern halt gezielte Investitionen, also zum Beispiel entweder Hallenbäder oder Kooperation mit Schwimmvereinen oder auch Schwimmbädern. Das Bildungsministerium sagt halt, dafür sind wir nicht zuständig, da müssen sich die Kommunen drum kümmern. Die Kommunen sagen übrigens, dafür sind wir nicht zuständig, da muss sich das Bildungsministerium drum kümmern. Und dementsprechend haben wir da gerade ein leichtes Zuständigkeitsproblem.
Meine Güte. Ja, das ist ein bisschen traurig. Aber da wird so schnell Druck auf sich aufbauen, dass da irgendwas getan werden muss. Die können sich nur so lange drauf verdrücken.
Ja, vor allen Dingen, weil der staatliche Lehrplan tatsächlich Schwimmen von der ersten Klasse der Grundschule bis zur zweiten Klasse der Mittelschule tatsächlich auch vorsieht, auch wenn kein Becken vorhanden ist. Okay. Ja, und das ist das Problem. Es gibt einfach keine landesweite Strategie, wie man die Schulen dabei unterstützen kann. Und es ist momentan sehr lustig. Sie müssen es eigentlich anbieten, deswegen machen sie gerade Trockenunterricht. Das hört sich immer noch komisch an. aber auf der anderen Seite kloppt man sich um die Zuständigkeit und die Leidtragenden sind die Kinder.
Ja, es ist dämlich. Sehr dämlich.
Ja, total.
Es ist, keiner ist Gewinner, nur Verlierer und das sind vor allem die Kinder.
Richtig, wie immer.
Es ist einfach so blöd, dass man bei der Bildung spart. Aber das macht wirklich jedes verdammte Land im Moment, ne?
Mhm.
Weil Bildung wird gespart und es nervt wirklich.
Ja. Also man hört ja immer so tolle Sachen über japanische Schulen und so weiter, aber man muss leider ehrlich sein, auch da gibt es ganz schön viele Probleme. Es gibt auch viele Schulgebäude, die dringend mal eine Renovierung benötigen. Das kennen wir doch irgendwo her. Ja, dass die Japaner uns aber auch immer alles nachmachen müssen, ne?
Aber echt, ne?
Echt, das finde ich echt nicht in Ordnung.
Keines eigenes.
Da kommt als nächstes, meldet den nächsten Autokonzern in Japan, dass der Umsatz zurückgegangen ist oder was?
Keine Spoiler, aber ja.
Das wird garantiert passieren. Aber da waren wir auch wieder schneller. VW hat das heute gemeldet.
Das ist doch schon passiert. Nissan ist doch total am Kämpfen, musste eines ihrer größten Werke, ihr Hauptwerk, zumachen.
Ja, gut, okay, dann waren die Japaner ja doch ein bisschen schneller, verdammt.
Aber ja.
Na gut. Ja, es ist halt, also man kann momentan wirklich sagen, egal wo wir hingucken, Chaos hoch 18.
Ja. Es gibt ein paar Sachen, wo die Leute dagegen arbeiten. Ne? Es gibt ein paar Sachen, wo man Pläne hat. Aber es gibt auch ein paar Sachen, wo man einfach nur ratlos ist. Ne? Was soll ich machen?
Und über die Politik kann man sich allgemein nur den Kopf schütteln.
Ja.
Ja, leider.
Weil, dass man da nicht mehr versteht, was da passiert, ich glaube, das ist irgendwie verständlich.
Ja, also kümmern wir uns um Sachen, wo wir uns auskennen. Ja.
Okay, dann fangen wir an.
Ja, wir kennen uns ein bisschen aus mit dem Monat August. Mit der Monatsvorschau, da gibt es nämlich wieder einige Events, einige Veranstaltungen. Logischerweise als erstes die ganz große, die Animagic 2025, die in Mannheim im Kongresscenter Rosengarten stattfindet. Läuft vom 1. bis zum 3. August. Und so viel ich nachgeguckt habe, es gibt noch Karten. Ne? Es gibt noch Karten. Muss ja aber auf jeden Fall auf der Webseite gucken. Das ist zu gefährlich, da einfach aufzutauchen und zu denken, es gibt noch eine Karte für den Tag. Das kann manchmal.
Tageskasse könnte schwierig werden.
Ja, sehr schwer. Dann am selben Wochenende ist die Krähenfee, eine Veranstaltung in der Burg Linn in Krefeld. Dort ist der Eintritt 10 Euro, aber für den Open-Air-Bereich ist der Eintritt frei. Das ist so eine Mischung aus Mittelaltermarkt und Messe für Japan und Hobby. Sehr lustig. Dann zwei Wochen später, am 15. August bis zum 17. ist die Nippon-Con im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus in Bremen. Dort kosten die Tickets zwischen 15 und 38 Euro, also 15 für den Freitag und 38 Euro für den ganzen Tag und dann halt die einzelnen Tage, Samstag und Sonntag, haben auch ihren eigenen Preis. Am selben Wochenende ist die Kontaku im AMO Kulturhaus in Magdeburg. Dort sind die Tickets zwischen 9 Euro und bis 20 Euro fürs ganze Wochenende. Und ebenfalls an dem Wochenende, am 16. August, am einen Tag, ist die Comic- und Manga-Convention in Oberhausen, im Kongresszentrum in Oberhausen. Da ist der Eintritt 7 Euro. Also das Wochenende ist sehr beliebt, so wie es aussieht, ne? Mitten vom August. Habt ihr die Auswahl? So, Fernsehprogramm. Es gibt sehr, sehr viel im Fernsehen diesen Monat, weil es jährt sich ja auch dieses Jahr, das Ende des Zweiten Weltkriegs, zum 80. Mal, gell, ist es?
Mhm.
Ja. Und deswegen gibt's einiges hier. Ich versuche schnell wie möglich durchzukommen. Am Samstag läuft auf ZDF Info, also bis Samstag, den 2. August, läuft auf Samstag, läuft Besseresser, fragwürdige Feinkost aus Japan. Denn wir reden immer davon, wie es leckere Sachen es in Japan gibt, aber es gibt auch eine ganze Menge Schwindel. Ne?
Ja, das stimmt.
Oh ja. Ja, die versuchen auch den Japanern Unsinn zu verkaufen, die Läden. Am selben Tag läuft auf ARD Alpha Nagasaki, warum die zweite Bombe fiel. Das wird am 3. August nochmal wiederholt. Denn es ist ja schon fragwürdig, warum man zwei Atombomben hintereinander abgeworfen hat, ohne zu warten, wie die japanische Regierung auf die erste Atombombe reagiert, ne?
Mhm.
Ja, und da, ja, ich habe auch in der Schule, in der Universität eine ganze Menge darüber mit meinen Professoren diskutiert. Also das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Am Sonntag, den 3. August, läuft auf One Terra Planet weltweit Japan, der Meister des Zen-Gartens. Zen-Garten kennen wir, diese schöne Steingärten, die so entspannend sind. Am Montag, den 4. August, läuft dann auf Dreisat Hiroshima und Nagasaki Atombombenopfer sagen aus. Das ist eine Doku von 1985, also noch im Mono und in 4:3 Format. Und mit einer Menge Atombombenopfer, die halt noch da zu der Zeit am Leben waren. So eine 40 Jahre alte Doku. Ist ja vielleicht auch interessant mal. Am Freitag, den 8. August, läuft dann auf SWR Eisenbahnromantik der Bahnknoten Kanazawa. Das hatten wir schon über, das haben wir letztes Jahr im November das letzte Mal in der Monatsvorschau, also eine Weile her. Am selben Tag läuft auf ZDF Info Tokyo by Night, Party, Neon und Nachtclubs und, noch eine ganze Menge mehr am selben Tag. Planet weltweit kehrt zurück mit Kyushu, wo Japans grüner Tee wächst, am Freitag, den 8. August. Das ist über die ganzen großen Teefelder in Kyushu im Süden Japans. Am Montag, den 13., da läuft Niederplanet weltweit, diesmal Japan leben am Fuß des Vulkans. Und am Sonntag, den 17., kommt auf ZDF Neo Weltensaga 2, die Schätze Japans, wo es um die ganzen UNESCO-Welterben von Japan geht. Die Sendung wird dann wiederholt am 19. und am 23. Dann haben wir noch Phoenix am Donnerstag, den 21. The Great Way zu Fuß um die Welt, Kuma no Kodo in Japan. Das ist der große Pilgerweg in Japan mit 7 Städten insgesamt. Am Sonntag, den 24. läuft dann noch auf Arte verschollene Filmschätze 1946, die Tokyota-Prozesse, wo es um die Verbrecher, die Kriegsverbrecher-Prozesse geht nach dem Zweiten Weltkrieg. Und eine Woche später läuft nochmal in derselben Reihe auf Arte verschollene Filmschätze 1945. Japan kapituliert und die USA feiern. Also direkt Filmmaterial vom Ende des Krieges. Wie die Leute die Zeitschriften da sozusagen aufgenommen haben von den Nachrichten und allem.
Hm.
Ja. So, Netflix hat diesmal Gott sei Dank ein bisschen weniger. Am 5. August läuft da Final Draft. Das ist eine Realfilmserie aus Japan. Das ist so eine Reality-TV-Show. So ein bisschen so American Gladiator-mäßig, aber nicht ganz. Also es geht um Athleten, ehemalige, also die es nicht geschafft haben, irgendwie groß eine Karriere draus zu machen, aber die jetzt um Preisgeld auf so einem Spießrutenlauf gegeneinander kämpfen. Ein bisschen reißerisch, aber ja, ist halt japanisches Reality-TV. Ja. Am 14. August läuft dann Mononoke The Movie Chapter 2. Das ist der zweite Teil von diesen Krimi-Filmen mit vielen übernatürlichen und Geistern und Monstern, so wie man das aus der japanischen Mythologie halt kennt. Und am 18. läuft dann die neueste Staffel von Demon Slayer, der Hashira Training Arc, dessen Kinofilm gerade im Moment in Japan wirklich alle Rekorde zerschmettert. Es ist nicht normal. Das Ding ist eine Woche im Kino und hat schon hier alles platt gemacht.
Ja. Das ist wirklich heftig.
Ja. Dann als letztes, ab 28. August fängt an Soulmate, so eine kleine Miniserie. Das ist ein ganz schweres Drama über einen Japaner und einen Koreaner, die sich in Berlin treffen und ineinander verlieben. Also wer auf Tragödie steht, der hat
das. Das ist eine kuriose Mischung.
Ja, kurios. Von den Büchern habe ich ein paar Sachen rausgesucht und ein paar Sachen, ja, musste ich einfach weglassen, ist es zu viel. Aber wir bekommen was Schönes. Mori Ogai. Am 5. August kommt raus sein Deutschland-Tagebuch 1884 bis 1888. Mori Ogai, ein wichtiger Schriftsteller der japanischen Geschichte. Und ich, so wie ich mich richtig erinnern kann, glaube ich, hat er Medizin studiert in Deutschland. Das ist also ein interessantes Ding, was er da geschrieben hat. Am 12. August kommt raus von Mieko Kawakami das Gelbe Haus. Das ist eine Geschichte, die in den am Ende der 90er spielt, um eine junge Frau, die sozusagen sich eine Wahlfamilie aussucht, um mit denen ein Geschäft aufzumachen, aber es funktioniert nicht und dann rutscht sie in die Kriminalität ab. Ist also so ein Krimiroman um die Jahrtausendwende in Japan. Am 14. August kommt dann von Masateru Konishi die Bibliothek meines Großvaters, wo es um eine junge Frau geht, deren Großvater im Endeffekt so ein kleiner Hobby-Sherlock Holmes ist und mit dem sie alle möglichen kleinen Rätsel löst, bis natürlich irgendwas Ernsteres passiert und sie ein richtiges Abenteuer aufgedrückt bekommen. Und als letztes habe ich dann am 18. August rausgesucht Satoshi Yagisawa, Die Tage im Café Torunka. Das ist einer von diesen Sorten von Romanen, wo es lauter kleine Geschichten gibt über menschliche Schicksale, die an einem Ort zusammenkommen. Das ist derselbe Autor, der schon Die Tage in der Buchhandlung Morisaki geschrieben hat, die im Endeffekt dasselbe Prämisse hatte. Ne? Nur diesmal ist es ein Café statt eine Buchhandlung. Ja, das wär's mit der Monatsvorschau. War lang genug.
Ja, ordentlich was los.
Ja.
Ich freue mich nächsten Monat erstmal auf die Gamescom.
Juhu. Oh, kommt ja auch noch.
Ja, ganz schön viele Einladungen bekommen dieses Jahr. Es sind sehr viele Aussteller da. Ne, vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen dort. gut, Leute, damit sind wir dann durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr mehr Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten, liked uns, wo ihr uns liken könnt. Und habt eine schöne Woche. Wir hören uns das nächste Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao.